Wir starten eine neue Predigtserie. Es geht um Reichtum, okay? Deswegen habe ich mir zum Geburtstag eine Uhr gewünscht, die zumindest ein bisschen wie eine Rolex aussieht, aber keine Angst, es ist keine. Das Geld regnet immer noch nicht vom Himmel, auch bei Görings zu Hause nicht. Das ist auch in Ordnung so, aber wir wollen über Reichtum reden. Und als wir so uns getroffen haben in dem Predigtteam, da ist irgendwie schnell klar geworden, ja, es muss irgendwie noch eine Predigtserie über Besitz, über Geld, über Reichsein und all diese Dinge muss irgendwie noch rein in den Predigtkalender für 2020. Aber uns wurde schnell klar, wir wollen nicht so darüber reden, wie das irgendwie halb YouTube und halb Facebook und halb das halbe Internet tut, ja. Wie kannst du reich werden? Wie kannst du dir ein perfektes Aktienportfolio aufbauen? Wie wirst du zu der charismatischen Persönlichkeit, der man gar nicht widerstehen kann, sodass Menschen, die ihr Geld nur so hinterherwerfen, ja. Das ist ehrlich gesagt gar nicht das, was uns heute wichtig ist und in dieser Predigtserie wichtig ist. Deswegen haben wir sie nicht genannt reich werden, sondern reich machen. Denn ich sag dir, so richtig glücklich wirst du dann, nicht nur, wenn du selber genug hast, sondern wenn du dafür sorgst, dass Menschen reich werden durch das, was du vielleicht in ihr Leben hineinplatzierst. Durch Worte oder durch die Art, wie du einfach lebst und ein Vorbild bist. Oder auch, und das werden wir natürlich am Ende auch noch in unserer dritten Predigt besprechen, indem du auch deine Kohle in das Reich Gottes investierst und damit letztlich Menschen reich machst, ermöglichst, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen eine attraktive Gemeinde kennenlernen und all diese Dinge. Aber es geht uns um reich machen. Und heute ist unser erstes Thema, und wir hätten es jetzt auch wählen können, wir hätten sagen können, im Angesicht der Lage der Nation, ja, wir nennen unsere Predigt, also, okay, weil eigentlich ist alles in Ordnung mit meinem Mikro. Silas, was machst du da? Genau, wir haben sie nicht genannt, reich machen, niesen, ja, im Sinne von Corona, sondern reich machen, genießen, okay? Und ich habe heute Nacht hatte ich so einen Moment, wo ich aufgewacht bin und dachte, Mann, kannst du über Genuss wirklich predigen, morgen im Gottesdienst? Ist das nicht zynisch, wenn es da diese neue Flüchtlingskatastrophe gibt an der türkisch-griechischen Grenze? Ist das nicht irgendwie zynisch, wenn alle Leute gerade Angst haben davor, dass sie sich mit einem Virus anstecken? Ist das nicht zynisch auch vor dem Hintergrund von den Krisen dieser Welt? Soll man wirklich über Genießen reden? Und ich habe mich dafür entschieden, gerade auch wegen dem Bibeltext, den wir heute lesen werden, es doch zu tun. Und ich glaube, es ist sogar genau das Richtige, das zu tun. Und wir wollen mal einsteigen in einen krassen Bibeltext und ihr werdet gleich merken, wow, was geht hier ab, ja, okay? Das ist Endzeit, das ist hier Weltuntergang, das ist Tod und Teufel sozusagen irgendwie direkt. Wir lesen mal, okay? 1. Timotheus, Kapitel 4, Abvers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten, man könnte auch sagen, in den letzten Zeiten, in der Endzeit, Apokalypse hier, ja, werden manche vom Glauben abfallen. Ach du liebe Zeit, das ist ja gar keine gute Nachricht. Sie werden sich betrügerischen Geistern, oha, und den Lehren von Dämonen zuwenden. Na, hättest du das nicht ausklammern können, Pastor? Denken sich jetzt einige altgediente Gemeindeglieder, soll ja keiner uns für bescheuert halten hier oder rückständig oder irgendwas. Trotzdem, getäuscht sind sie oder werden sie von heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Wow, betrügerische Geister, Lehren von Dämonen, krasse Sprache, oder? Aber es ist tatsächlich wichtig, als Christen haben wir kein rein materialistisches Weltbild. Wir glauben nicht daran, dass es nur eine Welt gibt, die du untersuchen kannst in irgendwelchen Versuchen, die du mit natürlichen Sinnen ergreifen kannst oder mit natürlichen Augen auch nur sehen kannst. Nein, wir glauben, dass es neben der sichtbaren eine unsichtbare Dimension gibt. Und im Grunde gibt es irgendwo so zwei Machtbereiche in der unsichtbaren Welt. Es gibt Gott und seine Herrschaft. Und keine Angst, der Sieg steht schon fest für Gottes Mannschaft, ohne Frage. Jesus hat am Kreuz schon alles und jeden besiegt. Aber dann gibt es auch unsichtbar den Satan und seine gefallenen Engel. Der Satan selber wird uns in der Bibel letztlich beschrieben, zumindest gibt es Hinweise darauf, dass er ein gefallener Thronengel ist, eigentlich einer, der mal Gott ganz nah war, der eigentlich sehr, sehr viel Herrlichkeit und Schönheit von Gott bekommen hat, aber sich irgendwann in sich selbst verliebt hatte und jetzt unabhängig von Gott groß sein wollte. Und das ist immer der Anfang, der Ursprung von Sünde, der Ursprung auch von Zerstörung und vom Chaos letztlich. Egal, ob wir von Menschen reden oder offensichtlich hier auch von diesen finsteren Mächten. Das heißt also, dass diese Welt letztlich, die wir sehen, kein neutraler Ort ist, sondern ein Ort, wo ein Krieg herrscht zwischen der Macht Gottes und der Macht seines Widersachers, des Teufels. Und wir erfahren hier, dass finstere Mächte ganz offensichtlich Einfluss nehmen darauf, was Menschen denken, darauf, was Menschen am Ende auch sagen, dass sie versuchen, das Weltbild und die Ideologie, das Gedankengut, was in einer Gesellschaft vorherrscht, zu beeinflussen. Betrügerische Geister lehren von Dämonen, also die versuchen zu lehren. Soll ich dir was sagen? Der Satan ist unterwegs im Bildungssystem, der ist unterwegs in der Politik, der ist unterwegs auch in der Wissenschaft. Auch da ist nicht alles so neutral. Jedenfalls schwingt man sich da zu kühnen Axiomen und Dingen auf, die man dann behauptet, die gar nicht mehr unbedingt was mit dem zu tun haben, was man wirklich weiß, sondern die gehen dann plötzlich darüber hinaus und so weiter. Diese Welt ist kein neutraler Ort und auch die Gedanken, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, sind keine neutralen Gedanken. Und es ist immer wieder, glaube ich, für den modernen Mensch so die Frage, ey, sollen wir das wirklich glauben? Alter Dämonen, Lehre von Dämonen, der Teufel, ach komm, hör auf. Aber weißt du, der beliebteste Trick der Finsternis ist, sich unsichtbar zu machen, sich zu verstellen, zu behaupten, es gibt sie nicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir ehrlich in diese Welt schauen, wir sehen da nun mal so viel irrational Böses. Sämtliche Psychologisierung über das, was alles aus dem Menschen kommt und wo das alles herkommt und so weiter, das hilft uns nicht weiter, das lässt uns am Ende ratlos zurück. Alles erklärt uns nicht, wie weit das geht. So viel Hass, so viel Ausbeutung, so viel Missbrauch, aber auch so viel Krankheit, Selbsthass und Verirrung. Und das liegt daran, weil wir Menschen dazu berufen waren, Gott zu vertrauen und gemeinsam mit ihm als König über diese Erde zu herrschen. Aber stattdessen haben wir irgendwo, ohne es zu wissen vielleicht auch, dem Zerstörer des Lebens die Tür in diese Welt geöffnet, haben seiner Stimme mehr geglaubt als der Stimme Gottes und haben ihm im Grunde, das Zepter über diese Welt in die Hand gedrückt. Und Paulus erinnert hier den Timotheus, seinen Mitarbeiter, daran, was wir über dieses Reich der Finsternis wissen. Und er sagt, Timotheus, der Geist sagt uns in späteren Zeiten, also in der letzten Zeit, die dieser Welt bleibt, werden viele vom Glauben abfallen, weil die teuflischen Mächte letztlich ihren Einsatz erhöhen. Die werden immer intensiver versuchen, auf die Menschen einzuwirken. Die letzte Zeit, das ist für Paulus eben nicht eine Zeit, die in der Zukunft liegt, sondern Paulus, der meint seine eigene Zeit. Mit dem Beginn der Kirche hat auch diese letzte Zeit angefangen. Ja? Also wenn die Mormonen auch in fast allem irgendwie nur Blödsinn erzählen, aber damit, dass sie die Heiligen der letzten Tage sind, haben sie irgendwie schon recht. Ja? Also das wäre so das Einzige, was ich ihnen lassen würde. Aber ansonsten jetzt schwierig, okay? Und Paulus sagt, hey, Gottes Geist hat schon immer darüber geredet, dass es diese letzte Zeit geben wird und dass da sozusagen der Kampf, die Intensität zwischen Licht und Finsternis nochmal zunehmen wird. Das ist im Alten Testament schon gesagt worden. Und auch während der Zeit von Paulus hat es immer wieder prophetische Stimmen innerhalb der Gemeinde gegeben, die darauf hingewiesen haben, hey, es ist die letzte Zeit, kein neutraler Raum, wir müssen wachsam bleiben und so weiter. Das ganze Neue Testament ist davon voll. Wenn du das rausstreichst, hast du nicht mehr viel. Du müsstest mindestens ein ganzes Buch raushauen. Haben Leute auch gemacht in der Kirchengeschichte, aber würde ich jetzt auch nicht empfehlen, okay? Und es wird hier gesagt, da werden auch einige Gläubige, und das kann man eigentlich nicht anders verstehen, als dass das echte Christen sind, werden von Gott abfallen. Warum? Weil sie teuflischen Lügen glauben. Wow. Absolut krass. Und wörtlich sagt Paulus, einige werden abfallen, weil sie sich betrügerischen Geistern und den Lehren von Dämonen zuwenden. Wörtlich heißt es, weil sie ihre Aufmerksamkeit darauf richten, weil sie genau auf diese Dinge achten. Das finde ich so interessant, weißt du? Der Teufel ist ein Meister darin, die Aufmerksamkeit der Fromme und überhaupt fromme Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Satan ist ein Meister darin, Christen zu verarschen. Und ich sagte, der ist ein Meister, der kann beten, der kann predigen, der kennt die Bibel. Hey, und er liebt das alles so ein bisschen so zurechtzudrehen, manche Dinge wegzustreichen, ein paar neue Sachen rein, ein bisschen Dinge anders darzustellen, manche Dinge zu sagen, die sind nicht wichtig, andere Dinge überzubewerten. Er ist ein Meister darin, zu lügen und so, dass es immer noch heilig und fromm und irgendwie gut aussieht. Deswegen gibt es so viele komische Sekten auch in dieser Welt. Deswegen gibt es aber auch so viele komische Lehren in der Gemeinde Gottes und all das. Er ist einfach richtig gut da drin. Und es wird über diese Leute hier gesagt, sie richten sogar ihre Aufmerksamkeit auf ihn. Wow. Und jetzt ist aber eine Sache interessant. Wir haben davon geredet hier, letzte Zeit, einige werden abfallen, betrügerische Geister, Lehren von Dämonen, es wird immer krasser. Und du denkst, boah, wovon wird Paulus jetzt hier reden? Was ist in der Gemeinde in Ephesus, in der der Timotheus hier unterwegs war? Was geht da gerade ab, ey? Ich meine, sind die gerade dabei, dass sie alle irgendwie die 10 Gebote nur so wie wild brechen? Die bringen sich alle gegenseitig um, schlafen alle mit den Ehepartnern von jemand anders und belügen sich und betrügen sich und die haben sich vielleicht, was weiß ich, irgendwelche Götterfiguren geschnitzt und die beten die jetzt an. Und dann lesen wir weiter, sie verbieten die Heirat und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch dazu geschaffen hat, dass die, die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit Danksagung zu sich nehmen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort, damit ist das schöpferische Wort Gottes gemeint, durch das er alles geschaffen hat und durch das Gebet. Also Gottes Wort, das sozusagen die Dinge in Existenz gerufen hat und das Gebet von Menschen, die ihm dafür danken, die machen Dinge heilig. Krass, oder? So, also das ist das Problem, dass Leute hier im Namen des Glaubens, im Namen von einem besonders frommen Lebensstil, jetzt auf manche Dinge verzichten und sagen, hey, wir sind so spirituell drauf, wir heiraten nicht mal mehr, wir konzentrieren uns einfach auf Gottes Sache und auf sein Reich und mehr Zeit im Gebet und so weiter. Und nein, also bestimmtes Essen ziehen wir uns gar nicht mehr rein, Brot und Wasser und was auch immer. Und boah, und schau mal an, was sind wir christlich, was sind wir geistlich, was sind wir gut drauf. Das ist das, was Paulus identifiziert als, da stecken betrügerische Geister dahinter und Lehren von Dämonen. Mein erster Gedanke lautet einfach, der Teufel kann nicht genießen. Wir reden über genießen und der Teufel kann nicht genießen. Weißt du, wir hätten hier vielleicht jetzt erwartet, dass da in Ephesus Sex, Drugs und Rock'n'Roll abgeht, aber in Wirklichkeit geht es nicht um Party, Kohle, Egoismus und Gier. Nein, der Teufel kann auch fromm. Und deswegen möchte ich dir sagen, weißt du, ich habe immer mir von meinen Freunden, als ich noch ein Kind und ein Jugendlicher war, anhören müssen, dass Gott der Spielverderber ist. Oh, was du alles nicht darfst und so weiter und dies und das. Soll ich dir was sagen? Das ist absolut nicht wahr. Der Teufel ist der Spielverderber. Er ist die Spaßbremse, er ist der Freudevernichter, er ist der Leben klaut, er ist der Dinge zerstört und uns ins Chaos stürzt. Er ist es, der dir nichts gönnen kann. Der kann auch selber überhaupt keine Freude mehr empfinden. Der hat sich selber von Gott abgetrennt. Der hasst sich und alle anderen eigentlich. Seine Selbstliebe hat sich in Selbsthass verachtet und der kann dir nichts Schönes geben. Und lass mich dir auch ganz klar sagen, der christliche Glaube, die Bibel ist schon sehr eindeutig daran, dass es eigentlich keinen Graubereich gibt zwischen der Herrschaft Gottes, in die man sich bewusst hineinbegeben muss, und zwischen der Herrschaft des Teufels, in die du dich nicht bewusst hineinbegeben musst. Da bist du schon drin. Das ist, er wirkt auf diese Welt ein, er wirkt auf dein Denken ein. Natürlich gibt es da letztlich Abstufungen und so weiter und es gibt krasse Dinge und weniger krasse Dinge, das will ich ja gar nicht sagen. Aber verstehst du, wir alle sind auf diesem Weg des Spielverderbers. Erstmal, wenn wir ohne Gott und ohne Jesus unterwegs sind. Weißt du, der Satan hat eigentlich nur zwei Strategien, und zwei Wege, auf die er Menschen schicken möchte. Der eine Weg ist der religiöse Weg. Okay, von dem haben wir gerade hier gelesen. Da geht es darum, dass er sagt, hey, nicht feiern, kein Geld ausgeben, deine Wohnung nicht schön einrichten, keinen Urlaub machen, nicht heiraten. Und wenn doch, dann wenigstens beim Sex keinen Spaß haben. Und so verstehst du, eine überfromme Art, eine Art von Geistlichkeit, die das Leben verachtet und diese Welt verachtet, die Gott geschaffen hat, statt Gott dafür zu danken. Das ist der eine Weg und ich finde, den sind irgendwie Gemeinden, Christen auch immer wieder gegangen. Ich habe das vorhin auch gesagt, es gab einen Moment in meinem Leben, Italienurlaub, ich war so ein kleiner Stöpsel, da waren ein paar junge Erwachsene mit Autos und dann wollten sie irgendwann in eine Pizzeria fahren und ich bin da mitgefahren und saß irgendwann mit denen am Tisch und wir haben lecker Pizza gegessen, irgendwer hat mich eingeladen, ich habe eine Cola bekommen und ich saß dann da und wir waren alle so gut drauf, da lief Musik im Hintergrund, wir hatten Spaß und Freude und ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich denke immer so hochgeguckt und dachte mir, na, ist das wirklich okay? Darf man das? Ich meine, ganz ernst, darf man als Christ auch so leben? Warum hat mir das vorher keiner gesagt? Das war so in mir so. Ich dachte so, das wurde jetzt auch nicht unbedingt in unserer Gemeinde immer gesagt, du darfst nichts und das Leben muss möglichst sauer sein und so weiter. Das wurde gar nicht gesagt, aber instinktiv habe ich das als Kind so wahrgenommen, naja, als Christ, da darf man sich allerhöchstens mit der Handbremse freuen, oder? Also es ist... Das war so, das Gefühl, ja. Gib Vollgas, aber gleichzeitig tritt auf die Bremse, so. Ne? Das ist nur beim Rallyefahren übrigens cool, aber ansonsten, wenn du so leben willst, ist es schwierig, ja. So, das war das eine. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist ja gar nicht so. Man darf als Christ richtig cool leben auch. Gott ist total für das Leben. Und der zweite Weg, das ist der Weg der falschen Freiheit. Verstehst du, da versucht der Satan aus den Dingen, die uns Gott eigentlich geschenkt hat, unsere Götter zu machen. Und er sagt, come on, Sex, es wird dein Götze, es definiert, wer du bist. Ich löse es aus dem Rahmen, den ich dem eigentlich gegeben habe. Und dann ist statt göttlichem Sex plötzlich Perversion, Pornos und Fremdgehen oder was auch immer dran. Oder einfach nur Egoismus. Feiern, bis der Arzt kommt, Geld wird dein Gott, du lebst für deine Wohnung oder dein Haus, statt sie einfach nur zu genießen. Dein nächster Urlaub nimmt dein ganzes Denken gefangen. All diese Dinge. Und ganz besonders beliebt auch, dass du einfach selber so begeistert von dir bist, dass du zum Maßstab für alles Denken und für Wahrheit und für was auch immer wirst, dass du selber dein eigener Gott wirst. Das sind eigentlich die beiden Wege, die der Teufel nur kennt. Und soll ich dir was sagen? Beide führen ins Gefängnis. Der eine vielleicht in Zellenblock A und der andere in Zellenblock B, aber die sind beide im selben Knast. Beide nehmen dir die Freiheit. Beide Wege haben mit Genuss nichts zu tun. Sie saugen dir das Leben raus. Und ich finde, das sieht man ja, wenn man in diese Welt reinschaut. Zweiter Punkt, Heuchler verbieten den Genuss. Es wurde hier gesagt in Vers 2, dass sozusagen einige werden vom Glauben abfallen, weil sie getäuscht sind von heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Eigentlich haben wir es mit so einer Kette der, Verfügung habe ich da geschrieben, hat mir vorhin keiner gesagt, Verführung sollte da stehen, aber das müsst ihr jetzt in eurem Kopf also umändern. Wir haben eigentlich, Ursache sind dämonische Mächte, die werden beeinflusst von heuchlerischen Lügnern und das wiederum führt dazu, dass einige abfallen vom Glauben. Und was ich hier so genial finde in diesem Bibeltext, weißt du, es sind nicht die gesunden Christen, die reifen Christen, die es verbieten, das Leben zu genießen in den Augen von Paulus. Es sind die pseudo-frommen Heuchler und Spinner. Und Heuchler, das sind so im antiken Sprachgebrauch, Hypokrisis ist Heuchelei. Das sind eigentlich Schauspieler gewesen, Leute, die Masken getragen haben. Oder man würde sagen, Leute, die overacted haben, die völlig übertrieben ihre Rolle gespielt haben mit Gefühlen. So, so Florian Silbereisen-mäßig so ein bisschen. Hallo, wunderbar. Und du weißt ja, oder dann und her und wir sind und ja, Jesus, so, Halleluja. Verstehst du, so diese, die wollten einfach als besonders fromm angesehen werden. Manchmal, da haben sowieso die Art, was sie so vor sich hergehalten haben, boah, ich bin so geistlich und so geistlich, hat überhaupt nicht übereingestimmt mit dem, was wirklich in ihnen war oder wie sie wirklich gelebt haben. Und die Dinge, die sie angeblich im Glauben oder aus frommen Gründen getan haben, die haben sie gar nicht aus Liebe zu Jesus getan, sondern weil sie Menschen beeindrucken wollten, weil sie kleine geistliche Gurus, christliche Gurus sein wollten, die jetzt irgendwie ein paar Nachfolger hinter sich versammeln wollten. Das ist was Paulus hier Heuchler nennt, was das Wort Gottes Heuchler nennt. Und ich finde es so spannend, Paulus sagt, diese falschen Christen, diese unreifen Menschen, das sind keine Leute, die Durchblick haben. Das sind die, nicht die, die wissen, wie es geht. Das sind verführte Verführer. Und interessanterweise sagt Paulus dann im nächsten Vers, er sagt, die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, nehmen diese Dinge mit Danksagung zu sich. Immer wenn hier von Danksagung geredet wird, das ist eigentlich diese Art von Danksagung, die die Juden so kannten vor dem Essen. Ja? Man hat nicht das Essen gesegnet, weil die wussten eh schon, dass es von Gott war. Die haben dafür gedankt. So, und das ist, was Paulus hier immer so meint. Ja? Hey, wir, die reife Christen sind, wir danken Gott für das, was er uns geschenkt hat. Und wir genießen es. Das ist, was reife Christen tun. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt über die, die das anders machen und die Leute durch fromme Heuchelei dazu bringen wollen, auf bestimmte Dinge zu verzichten und sich dadurch noch geistlicher zu fühlen. Ja? Er sagt, die sind in ihrem Gewissen gebrandmarkt. So stand es vorhin im Bibeltext. Gebrandmarkt. Das Bild, was dahinter steckt, ist erstmal so ein Eisen, was glüht. Okay? Und mit dem konntest du damals, zur Zeit von Paulus, hast du zwei Dinge gemacht. Das eine war tatsächlich, ein Brandzeichen drauf zu drücken. Ich meine, das gab es sogar vereinzelt auch bei Sklaven, dass man das gemacht hat und zu sagen, es gehört mir, verstehst du? Bei Vieh sowieso. Und das Zweite war dann, dass wenn Menschen Wunden hatten, dann hat man mit einem glühenden Eisen diese Wunden ausgebrannt und hat damit einerseits die Wunde verschlossen und gereinigt, andererseits ist es aber unempfindlich geworden, diese Körperstelle. Das heißt, du konntest da dann, konnte man drauf fassen und man hat eigentlich nichts mehr gespürt. Und diese beiden Bilder gebraucht Paulus und sagt, hey, die sich so fromm ausgeben in euren Reihen und alle möglichen Leute hinter sich versammeln wollen, die sind eigentlich nicht fromm, die haben eigentlich das Brandzeichen letztlich des Teufels in ihrem Gewissen. Man erkennt, dass nicht gute Motive sie antreiben, sondern dass sie letztlich der Finsternis gehören. Und zweitens, glaube ich, will Paulus sagen, indem er das Bild gebraucht, dass ihr Gewissen eigentlich für Gott überhaupt nicht mehr empfänglich und empfindlich ist. Die verstehen gar nicht, was Gott wirklich will. Wie er wirklich diese Welt geschaffen hat und wie er wirklich geistliches Leben auch sieht, die checken das gar nicht. Also, es sind die Heuchler, es sind eigentlich die falschen, unreifen Christen, die Genuss verbieten wollen, okay? Also, Satan ist die Spaßbremse, Pseudo-Christen verbieten den Genuss. Und hier nochmal so ein Bild für dieses Hypokrisis-Ding. Und dann drittens, du darfst Gott genießen. Das ist mein letzter Punkt, das ist mein Höhepunkt an diesem Morgen. Und ich habe es ganz bewusst so formuliert, dass ich sage, hey, es geht darum, dass wir Gott genießen in erster Linie. Es ist eigentlich so einfach. Alles, was du aus der Beziehung zu Jesus heraus genießen kannst, kannst du wirklich genießen. Immer wenn du bestimmte Dinge, es ist völlig egal, was es ist, lass es deine Ehe sein, lass es deine Karriere sein, lass es deine Sexualität sein, lass es dein Besitz sein, lass es dein Urlaub sein, lass es dein Äußeres sein. Immer wenn du es genießen willst und mit Leben füllen willst, ohne Gott, dann wird es eigentlich zu einer zerstörerischen Kraft in deinem Leben. Dann wird es eben nichts Schönes, sondern wird es etwas Zerstörerisches. Die Dinge sind so geschaffen, dass sie uns nur zum Segen werden. Die ganze Welt ist so geschaffen, dass sie uns zum Segen wird, wenn wir sie aus der Beziehung heraus mit Jesus genießen. Das ist eine simple Wahrheit, die wir einfach immer wieder wissen müssen. Deswegen sagt Paulus, hey, sie werden nur heilig, diese Sachen, durch Gottes Wort. Das ist geschehen, er hat sie geschaffen. Aber dann auch, indem wir sie durch Gebet, indem wir sie eben sozusagen aus der Beziehung mit Gott heraus, ja nichts anderes ist Gebet, gestalten, okay? Ich hoffe, ich bin euch nicht zu kompliziert. Ich finde mich manchmal auch kompliziert. Aber auch komplizierte Menschen finden coole Frauen. Ich mache euch Mut. Amen, es gibt Hoffnung. Sag mal kurz, Hände, wer sucht jemanden? Nein, egal. Also heiraten ist ja erlaubt, haben wir jetzt gelernt, ne? Lars, du bist auf einem guten Weg. Also diese Leute, von denen Paulus hier redet, weißt du, er würde eigentlich sagen, die wollen frommer sein als Gott. Ich glaube, das hat sogar, lass mich mal kurz ein bisschen weitergehen. Bonhoeffer hat mal gesagt, man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott. Amen, oder? Und Bonhoeffer hat es echt drauf gehabt. Das war ein ziemlich schlauer Kopf, muss ich mal sagen. Gut. Hey, Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau geschaffen, damit wir sie genießen können. Gott hat Essen geschaffen, damit wir es genießen, damit wir ihm dafür danken. Und das macht Sachen immer wertvoll, wenn wir sie aus Gottes Hand nehmen, wenn wir verstehen, es ist ein Geschenk von ihm. Das macht den Genuss auch wirklich erst zum Genuss. Jetzt hebt sich vielleicht schon ein bisschen Widerspruch und du denkst dir, also Öli, da stand ja auch in Vers 4, glaube ich, drin, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen ist, wird. Also Öli, bei aller Liebe, ist cool, das in der Predigt mal zu hören, so für erwachsene Leute, aber meinem Kind würde ich es nicht sagen. Ja? Alles, was geschaffen ist, ist gut, go for it und so. Da tut sich schon alles Mögliche an Gedanken auf, ey, was Menschen daraus machen könnten und so weiter. Könnten ja Leute hergehen und könnten sagen, boah, Gott hat auch Hanf geschaffen, warum soll ich es nicht rauchen und so weiter, verstehst du? Ganz einfach, weil Gott hat viele Dinge geschaffen, unter anderem auch dein Gehirn. Du darfst auch drüber nachdenken, darfst auch dafür mal danken und es auch benutzen, ja, das muss man manchmal sagen. Und deswegen, klar, Gott hat auch Tollkirschen geschaffen und du kannst dir die reinpfeifen, super, ja. Aber Gott hat dir eben auch einen Verstand gegeben, wie wäre es, wenn du anfängst, den zu benutzen. Man muss doch nicht immer das Wort Gottes auf eine dumme Art und Weise lesen. Ich nehme mal das raus, worauf ich gerade Bock habe und so. Sehr reif, sehr reif. Und es gibt auch so eine alte Regel, wie man die Bibel auslegt, und die heißt, das ganze Wort ist Wahrheit. Nicht Bibelverse Memory, verstehst du? Ja, also das muss manchmal gesagt werden. Wo wollte ich denn jetzt überhaupt hin? Also, aber weil ich weiß, dass eben das ganze Wort Wahrheit ist und dass es vielleicht gut ist, wenn man sich selber manchmal versucht, die Frage zu beantworten, hey, ist das okay? Darf ich das genießen? Ist das gut, was ich gerade tue? Da ist es manchmal gut, wenn man, ich glaube nicht Gebote und Regeln, verstehst du, wenn du durch Gebote und Regeln versuchst, dein ganzes Leben zu gestalten, das wird nicht funktionieren. Das ist eine endlose Geschichte, verstehst du? So große Bücher gibt es nicht auf dieser Welt. Du kannst nicht jeden Einzelfall in einem Gebot lösen. Deswegen braucht es eine Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist, wo wir auch empfindsam werden für das, was Gott möchte. Aber es braucht auch, glaube ich, ein paar gute Prinzipien und Fragen, die man sich stellen kann, um immer mal wieder dem nahe zu kommen, was will Gott eigentlich in meinem Leben? Und da will ich dir vielleicht zum Ende hin noch mal ein bisschen helfen. Wir gehen mal ein paar Dinge durch. Erste Frage, die du dir stellen kannst, ist aus dem Bibelvers. Kann ich Gott dafür Danke sagen? Ist das wirklich was, wo ich ernsthaft sagen kann, ja, das ist mir von Gott geschenkt? Frage Nummer eins. Dann die Frage, hat es Gott wirklich mit dieser Absicht geschaffen? Verstehst du? Ja, Gott hat diese Erde, ist ja auch krass, wie Gott diese Welt geschaffen hat, oder? Dass er schon wusste, wir können irgendwann da verschiedenste Kunststoffe und Metalle und Carbon hier für schnelle Autos und so weiter daraus formen. Ist ja cool, oder? Aber ganz ehrlich, nur weil die Erde so geschaffen ist, dass es chemische Elemente gibt, die du zusammenmixen kannst und dir eine Ecstasy-Pille daraus machst, heißt es nicht, dass du das auch tun sollst und dass du dich auch dir reinziehen sollst, ja? Weil du damit wahrscheinlich dein Leben kaputt machst. Also musst du dich manchmal fragen, hat Gott die Dinge mit dieser Absicht geschaffen, wie ich es gerade hier genießen möchte? Hat Gott die Dinge überhaupt so geschaffen? Ganz ehrlich, Thema Sexualität. Gott hat Ehe geschaffen zwischen Mann und Frau, lebenslange Treue, und hat Sexualität damit einen sicheren Rahmen gegeben, wo du versagen darfst, wo du es nicht immer bringen musst, wo du über Dinge reden kannst, wo es ehrlich gesagt je länger, desto besser wird, weil man sich aufeinander auch einstellen kann und so weiter. Aber wenn du es versuchst, außerhalb von diesem guten Rahmen, außerhalb von Gottes Schöpfungsordnung zu genießen, dann geht's schief. Verstehst du, auch für Christen ist es nicht immer ein einfaches Thema. Keine Ahnung, warum Gott Männer und Frauen so geschaffen hat, dass sie sehr unterschiedlich auch mit dem Thema umgehen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil Liebe einfach bedeutet, dass beide Seiten einen Weg gehen. Dann die Frage, ist es Liebe oder religiöser Leistungsdruck oder frommes, ich will glänzen, ich will Leute beeindrucken durch die Geschichten, die ich erzähle, was ich mit Jesus schon erlebt habe und durch die Dinge, die ich getan habe und immer mal wieder so im Nebensatz erklären, wie viele Menschen du, mit wie vielen Leuten du in dieser Woche wieder über den Glauben gesprochen hast, wie lange du gebetet hast, wie gut du die Bibel kennst und so weiter. Ey, so viel fromme Angeberei gibt es manchmal in Gemeinden, das tut schon weh. Und das braucht kein Mensch. Und es ist auch nicht schön, wenn Leute von außen in solche Kirchen kommen, wo die Christen immer die neuen Leute davon überzeugen wollen, ich bin noch ein bisschen frommer als der da drüben, weil ich habe noch diese Erkenntnis, ich tue noch das und das und so weiter. Hey, das nervt. Und dann die Frage, besitzt die Sache dich oder du die Sache? Paulus sagt es ja in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist erlaubt, er zitiert eigentlich die Korinther, das, was ihr immer sagt, aber nichts soll euch gefangen nehmen. Und dann die Frage, geht es um Genuss oder Gier? Soll ich dir was sagen? Diese Welt ist nicht so kaputt, weil Menschen diese Welt genießen und das Leben genießen. Diese Welt ist kaputt, weil Menschen gierig sind. Und es geht eben nicht darum, dass Leute Geld verdienen wollen. Nein, es geht darum, so viel wie möglich zu verdienen, mehr als du eigentlich brauchst. Und es geht darum, andere Menschen auszubeuten. Es geht darum, irgendwie alles zu tun, was irgendwie möglich scheint. Grenzenlos zu sein. Essen ist cool, Völlerei ist bescheuert. Und in 1. Timotheus 6, 9 bis 10, da sagt es Paulus auch mal im selben Brief, zwei Kapitel weiter, dass Habsucht die Wurzel allen Übels ist. Von allem, was schiefläuft, ist dieses Habsucht immer mehr und ich brauche das und das Neueste und dies und das ist die Wurzel von allem Übel. Und wir glauben, hey, ist doch ideale Idee, um dein Wirtschaftssystem darum herum zu bauen. Also ist es Genuss oder ist es Gier? Bin ich auch zufrieden? Bin ich schon dankbar über die Dinge, die ich habe? Ich glaube, wenn ich anfange, Gott heute für die Dinge zu danken, die ich habe, dann ist die Versuchung, gierig zu werden, viel kleiner. Verstehst du? Weil in dem Moment, wo du Gott dankst, glaube ich, kommt Zufriedenheit in dein Leben. Und dann hat Gier ein Stück weit verloren und kann nicht alles irgendwie so abgreifen in deinem Leben. Dann auch die Frage tatsächlich, was macht mein Verhalten mit anderen Christen? Paulus hat immer darüber diskutiert, so in der kleinen asiatischen Welt, da gab es das Götzenopferfleisch von so heidnischen Gottesdiensten, wurde sozusagen den Göttern geweiht und dann haben die Christen darüber diskutiert, darf man das jetzt essen oder nicht? Und Paulus sagt, für mich kein Problem, schmeckt mir. Ich glaube auch nicht daran, dass man, nur weil man Abracadabra irgendwer drüber gesprochen hat, dass ich deswegen jetzt irgendwie besessen werde oder dass da eine Macht in mein Leben kommt. So war der gar nicht drauf. Aber er sagt, weil ich weiß, dass einige in den Gemeinden sind, die sehr sensibel darin sind und deren Gewissen das belasten würde, tue ich es nicht, wenn ich mit solchen Menschen zusammenkomme. Manchmal hat Paulus darauf verzichtet, auf seine Freiheit, wenn er mit seinen jüdischen Volksgenossen unterwegs war, weil er sagt, ich will die ja gewinnen. Also dann verzichte ich mal auf die Freiheit, die ich eigentlich schon habe von vielen Geboten, die für mich gar nicht mehr relevant sind, weil ich sie gewinnen möchte. Aber an anderen Stellen war er sehr frei damit. Die grundlegendste Frage ist immer die, ehrt mein Verhalten Gott? Wir wollen ja als Christen nicht fragen, hey, wie weit darf ich vom Zentrum weg, oder? Oh, wie weit könnte ich abweichen? Wie groß könnten die Kompromisse sein, die ich eingehe? Dann bist du immer noch blind und denkst, dass tatsächlich die Sonne auf der Spielfläche vom Satan scheint. Da ist aber keine Sonne, da ist auch kein Leben, da ist kein Blühen, da blüht gar nichts. Guck mal genau hin. Ehrt mein Verhalten Gott, macht es Gott groß, verherrlicht es mich. Guck mal, das Neue Testament sagt uns übrigens, dass wir dazu geschaffen sind, Gott zu ehren mit unserem Leben. Du erfüllst deine ureigenste Bestimmung da, wo du Gott ehrst und nicht da, wo du Kompromisse machst. Und dann vorletzte Frage, bringt es mich näher zu Jesus oder weiter von ihm weg? Ist doch immer eine Frage von einer Richtung in meinem Leben, oder? Und es gibt viele mögliche Richtungen, aber wenn ich versuche, immer weiter auf Jesus zuzugehen, ich glaube, dann bin ich gut drauf. Dann läuft es wirklich in die richtige Richtung. Und für mich auch eine wichtige Frage, nicht nur als Pastor, auch für jeden von euch, passt es zu der Aufgabe, zu der Berufung vielleicht, die Gott mir geschenkt hat? Also ich habe manches nicht in meinem Leben und werde es nie in meinem Leben haben, weil ich Pastor bin. Obwohl diese Dinge gar nicht schlecht wären, obwohl die Dinge nicht Sünde wären. Einfach deswegen, weil es nicht zu meinem Lebensstil passt, nicht zu dem passt, was ich glaube, dass Gott von mir möchte. Also verzichte ich drauf. Aber nicht aus frommem Angebertum, sondern aus Liebe zu Jesus. Paulus hat auf die Ehe verzichtet, weil er wusste, hey, das kann ich keiner Frau antun, das Leben an der Seite von dem Apostel. Ständig in Gefahr, ständig verprügelt, ständig vom Tode bedroht, ständig irgendwelche Unfälle, ständig hört sie Wochen und Monate lang nichts von mir. Paulus hat gesagt, nein, wenn ich verheiratet bin, ich könnte nicht so leben. Er sagt das mal ganz ausdrücklich im 1. Korintherbrief. Er sagt, hey, wer verheiratet ist, der hat eine Verpflichtung seiner Frau gegenüber, seiner Familie gegenüber. Der kann nicht irgendwie ständig, auch nicht im Namen des Herrn, überall unterwegs sein und nicht für seine Familie da sein. Das wäre sogar Sünde. Und deswegen sagt er, weil ich aber diese Sehnsucht habe und dieses Bewusstsein, dass ich mein ganzes Leben, alles, was ich habe, wirklich für Jesus aushauchen soll, ich verzichte auf die Ehe. Und er hat nicht allen gesagt, dass sie es so machen sollen. Ja? Und das ist, glaube ich, so eine wichtige letzte Frage, die man sich stellen kann. Was will ich dir zum Ende noch sagen? Der Höhepunkt war der, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genossen wird. Hey, Gott hat eine Welt voller Schönheit, Leben und Reichtum geschaffen. Und er hat uns mit einem Sinn für Schönheit, für Ästhetik, für Kreativität geschaffen. Das ist der Hammer. Gott wollte keine schräge, pseudogeistliche Welt. Gott hat uns übrigens auch nicht geschaffen als wabernde Seelenwesen. Ja, so nur das Innere ist entscheidend. Gott hat uns mit einem Körper geschaffen. Wach mal auf, allein das sagt schon sehr viel über Gott. Gott ist kein Platoniker oder was auch immer. Ja, Gott ist kein in diesem Sinne komischer Grieche, der sagt, es kommt nur auf die Seele an und der Körper ist sowieso eigentlich verseucht hier von der anderen Macht, das ist was Böses und so. Nein, Gott hat uns geschaffen mit Sinnen, dass wir das Leben mit allen Sinnen auch erleben und genießen und ergreifen können. Und das ist was Geniales. Das ist übrigens auch nicht aus Versehen so passiert. Gott wollte das so. Gott ist offensichtlich so. Gott ist nicht so fromm wie wir manchmal. Gott ist nicht so geistlich, wie du manchmal sein willst. Und ich predige ja auch schon seit neuneinhalb Jahren darüber, dass auch der Himmel wieder genauso sein wird. Das ist, wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, dann heißt es, dass wir im Himmel immer noch einen Körper haben werden. Dann heißt es, dass es immer noch wahrscheinlich so etwas wie Handel sogar geben wird im Himmel. Offenbarung, letzten Kapitel und so weiter. Hey, Gott bedauert nicht, dass er die Welt so geschaffen hat, wie er sie geschaffen hat. Gott sagt, ich werde es wieder so machen. Die neue Welt wird wieder ein Ort sein, wo man die ganze Kreativität und Schönheit und den Reichtum Gottes genießen kann. Und nur Gott wird da noch im Zentrum sein. Das Leben wird ganz, ganz bewusst in erster Linie durch ihn fließen und dann auch alles andere wird ein Segen und ein Geschenk für uns sein. Hey, das ist, worauf wir zugehen. Verstehst du, Jesus hat mal ganz provozierend gesagt beim letzten Abendmahl, so, Gewächs vom Weinstock, also Wein, ich werde es jetzt hier zum letzten Mal trinken und dann erst wieder, wenn ich in das Reich meines Vaters im Himmel komme. Das darfst du manchen Christen nicht erzählen, besonders nicht denen in Amerika, aber das mal nur so nebenbei. Verstehst du, Jesus war auch kein komischer Dualist, der irgendwie sagte, das Innere ist gut und der Körper ist irgendwie schlecht und so. Nein. Jesus liebt das Leben. Jesus hat gefeiert. Das sind alles Dinge, die wir sehen. Und versteht mich richtig, ich rede nicht davon, dass manche Dinge in Gottes Augen gut sind und manche Dinge schlecht. Und dass wir Sünde irgendwie verharmlosen wollen. Sünde ist niemals Genuss am Ende. Weißt du, Sünde ist ein Wesen, was sich dir als keine Ahnung, Supermodel offenbart und zeigt und sich dir vorstellt und irgendwann ruckzuck findest du, dass sie eigentlich ein haariger, tätowierter Gefängniswärter ist, der dich irgendwie durch die Gegend, tätowierter wollte ich jetzt gar nicht sagen, der dich durch die Gegend peitscht. Verstehst du, was ich meine? Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber wir wollen nicht frömmer sein als Gott. Wir wollen genießen, was er uns geschenkt hat und wollen dankbar dafür sein. Und ich will es zum Abschluss nochmal sagen. wenn Christen das Leben genießen können, wenn christliche Familien von Leben erfüllt sind, wenn unsere Freundschaft, wenn unsere Freunde bei uns merken, dass wir eigentlich diejenigen sind, die am besten wissen, wie man feiert, wenn unsere Gemeinden attraktive Orte sind, ja, wenn wir interessante Gesprächspartner sind, weil wir nicht nur fromm und spirituell und komisch sind. Das ist das Anziehendste, was es überhaupt geben kann auf dieser Erde. Das heißt missionieren, evangelisieren, glaube ich, ganz stark. Natürlich auch drüber reden dann, keine Frage. Aber wenn du schon so komisch bist und so schräg, dass alle in Deckung gehen, sobald du in den Raum kommst, dann, also was soll Gott dann machen? Also das wird schon, klar, er kann Wunder tun, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, er kann das trotzdem noch gebrauchen. Aber du darfst auch einfach mal normal christlich, geistlich werden, so wie Gott auch ist. Amen. Amen, das war's. Lass uns einfach noch kurz aufstehen und beten und dann übergebe ich an den Philipp. Jesus, wir wollen das bejahen, dass du diese Welt gut erschaffen hast und dass du uns geniale Dinge geschenkt hast, Herr. Und wir wollen sie aus deiner Hand nehmen mit Dankbarkeit. Herr, wir wollen sie nicht von dir los und ablösen, sondern wir wollen sie aus der Beziehung heraus mit dir feiern und genießen, Herr. Herr Jesus, wir wollen uns schön machen, unsere Wohnungen, unsere Häuser schön machen, unsere Beziehungen, unsere Familien attraktiv gestalten. Wir wollen attraktive Gottesdienste feiern, weil du das Attraktivste bist, was es auf dieser Erde gibt und weil wir dich genießen wollen und weil wir dich, indem wir dich genießen, auch ehren wollen über alles andere, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass es eine Berufung ist und dass du uns dazu segnen möchtest. Herr, ich bete, dass du alle komischen geistlichen Haltungen niederreißt, Herr, auch alle ungesunden Haltungen von falscher Freiheit auf der anderen Seite, Herr, und uns zu echt lebendigen Christen machst. Amen.